Hallo und herzlich willkommen zum Stadionsprecher, dem Podcast über Kommunikation im Fußball. Ja, Freunde, heute ist Feiertag und ich meine damit nicht nur den 1. Mai, denn heute ist auch ein persönlicher Feiertag für uns. Wir feiern ein kleines Jubiläum, die 50. Folge des Stadionsprecher. Und wir, das sind wie immer ich und das Feierbiest, Jens Secker. Hallo Jens.
Hi Nils, juhu, Jubiläum, 50 ja. Folgen des Stadionsprecher. Mensch, ey.
Nicht cool. so schlecht. Ja. Also ich meine, wir haben uns nicht jede Woche getroffen, aber ja schon fast jede Woche.
Ja.
Also wir haben schon relativ gut durchgezogen seit Anfang 24.
Das ist auf jeden Fall so. Und ich zumindest kann für mich sagen, für mich war es nicht langweilig. Ich hatte immer Spaß.
Ja.
Ich hoffe, unsere Hörerinnen und Hörer auch. Und du natürlich auch, lieber Nils. Das wäre natürlich auch wichtig.
Sonst würden wir hier nicht sitzen jetzt. Das ist ja das Ding. Ich meine, man muss ja ganz ehrlich sein, wir würden das ja nicht machen, wenn es uns keine Freude bereiten würde. Aber wir freuen uns selbstredend, wenn das ein paar anderen Leuten auch noch so geht.
Und wir haben ja bei der vergangenen Folge vor 2 Wochen unsere Zuhörerinnen und Zuhörer auch gebeten, uns mal das eine oder andere Thema einzureichen, worauf sie mal Bock hätten, worüber wir sprechen könnten. Und das ist auch passiert. Also es sind einige Themenvorschläge eingegangen.
Und das muss man sagen, wir haben das jetzt ein bisschen ausgewertet. Es sind zu viele, um die jetzt alle in einer Folge hier zu bearbeiten. Wir haben jetzt hier schon ein bisschen was rein, denn es wurde unter anderem auch international ein bisschen angefragt. Ja, und das machen richtig. Wir ja natürlich immer total gerne. Wir haben aber beispielsweise auch ein paar Themenvorschläge Richtung zweite Liga bekommen. Die können wir jetzt heute leider nicht mitnehmen, werden wir aber nachholen. Also in den nächsten Wochen werden wir auch intensiv uns mit der zweiten Liga befassen. Also mit anderen Worten, das war jetzt nicht einfach so ins Blaue gesprochen. Wir nehmen eure Themenvorschläge hier sehr, sehr gerne mit auf und machen daraus dann auch richtig coole Folgen. Und heute beginnen wir mal mit ein bisschen Internationalität, denn wir kommen ja jetzt nun wirklich in die heiße Phase der Saison. Die ersten Titel sind schon vergeben worden, weitere werden folgen und es ist zum Beispiel auf der Insel schon einiges passiert. Jens, du bist doch immer bei der Premier League nah dran. Nimm uns doch mal kurz mit.
Ja klar, also gefeiert wird nicht nur bei den Hosts vom Stadionsprecher, sondern ganz besonders auch, ich glaube seit Sonntag, heute ist Donnerstag, ich glaube die feiern immer noch, könnte ich mir vorstellen, nämlich beim FC Liverpool. Mhm. Die haben nämlich am Sonntag die 20. Meisterschaft klargemacht mit einem 5:1 Heimsieg über Tottenham. Ich habe das Spiel gesehen, das war dann natürlich, wie es so kommen musste. Es war klar, sie brauchen irgendwie noch einen Punkt. Mhm. Und dann geht Tottenham in der ersten Viertelstunde 1-0 in Führung. Und alle so, aber dann haben sie das wirklich sehr, sehr souverän noch vor der Halbzeit gedreht und dann am Ende auch klar und deutlich gewonnen. Und sind jetzt verdient Meister. Und zwar, und das ist ja schon auch ein bisschen das Besondere, mit dem neuen Trainer Arne Slot, der ja bei Liverpool auf Jürgen Klopp gefolgt ist. Mhm. Wenn du mal so drauf guckst, Nils, ist das was du erwartet hättest, dass jetzt sich Liverpool mit dem neuen Trainer, mit Arne Slot, da durchsetzt? Kleiner, kurzer Einschub. Ich kann mich erinnern, als im vergangenen Jahr wir über die Trainer des FC Bayern gesprochen haben, da hast du aus dem Nichts Arne Slot genannt, dass der quasi auch so Gerüchte, und ich hatte überhaupt keine Ahnung, wer das war, ja. Mhm. Und jetzt ist er bei Liverpool und holt da die Meisterschaft. Also von daher, Hut ab, lieber Nils.
In der Tat, jetzt habe ich wirklich auch die Tage mal wieder dran gedacht, dass das damals mal ganz kurz im Gespräch war bei den Bayern, weil sich schon abzeichnete, dass das wirklich ein guter Mann ist. Ich meine, das ist dann natürlich trotzdem auch ein bisschen Magie, ob so ein Trainertyp und so ein Mensch dann auch mit so einem Verein und einer Mannschaft zusammenpasst. Das weißt du natürlich vorher nie so hundertprozentig. Ich konnte mir durchaus vorstellen, dass der bei Liverpool gut funktioniert, aber dass der so gut funktioniert. Ja. Ich meine, wenn man sich mal die Tabelle anguckt, nach 34 Spielen haben die 82 Punkte. Arsenal auf Platz 2 hat 67 Punkte. Das ist crazy, was die für einen Vorsprung haben. Und es war natürlich jetzt auch nicht unbedingt absehbar, dass dieser Übergang von der sehr, sehr erfolgreichen Periode mit Jürgen Klopp da so reibungslos funktioniert. Aber ich glaube, Jürgen Klopp hat einfach da ein gutes Erbe hinterlassen und das hilft natürlich dann auch so ein bisschen.
Das glaube ich auch. Ich meine, Jürgen Klopp wird da bis heute noch irgendwie als Heiliger ja verehrt und ja auch zu Recht. Also er hat es ja geschafft, dass sie nach 30 Jahren dann in der Saison 2019-20 wieder die Premier League gewonnen haben. Was halt jetzt bei dem Titel anders ist, Damals war es mitten in der Corona-Zeit. Das heißt, sie haben die Trophäe dann quasi einem leeren Stadion entgegengereckt. So nach 30. Und boah, das ist natürlich jetzt schon auch mies. Und jetzt 5 Jahre später dann den Meistertitel mit den eigenen Fans auch zu feiern. Ich glaube schon, das ist was ganz Besonderes.
Ja. Aber Jens, wie ich habe es ja schon gesagt, du verfolgst die Premier League ein bisschen mehr als ich. Liegt das jetzt vielleicht auch ein bisschen daran, dass die Konkurrenz schwächelt? Ich meine, was ist mit City beispielsweise dieses Jahr los?
Also es ist auf jeden Fall so, dass Arsenal und City über die Saison immer wieder schwierige Phasen hatten. Das ist schon so. Also Arsenal hatte viele Verletzte, angefangen in der Hinrunde mit Ödegaard, danach Bukayo Saka verletzt, Kai Havertz verletzt, Gabriel Jesus verletzt. Also quasi, es hat immer vorne ein Stürmer gefehlt. Dann jetzt noch Gabriel, der Innenverteidiger, auch verletzt. Ben White hat quasi die komplette Saison bis hier nicht gespielt. Der nominelle Rechtsverteidiger. Also da ist schon viel Verletzungspech auch gewesen. Bei City haben wir auch schon ein paar Mal drüber gesprochen. Lief es jetzt auch nicht so richtig gut. Aber ich habe mal geschaut. Du hast ja eben gesagt, Liverpool hat zum jetzigen Zeitpunkt 82 Punkte. In der vergangenen Saison war das noch ein Dreikampf zwischen Liverpool, Manchester City und Arsenal. Und nach dem 34. Spieltag hatten die so zwischen 75 und 77 Punkten, die drei Mannschaften. Also ja, das stimmt schon, dass der Abstand zu den Mannschaften dahinter so groß ist. Das liegt schon auch daran, dass diese Mannschaften jetzt nicht so ihre beste Saison gespielt haben. Aber Liverpool hat auch einfach noch mal einen Ticken besser performt als im vergangenen Jahr. Und das darf man, das muss man einfach auch mit reinrechnen. Von daher kann man jetzt nicht sagen, nur weil City und Arsenal geschwächelt haben, deswegen ist Liverpool jetzt Meister geworden. Nee, Arne Slot hat wirklich noch mal einen draufgepackt. Das muss man ganz eindeutig so sagen. Oder kann man so sagen, wenn man die Saison verfolgt, sie hatten eigentlich im Prinzip jetzt nur, ja, so die vergangenen 4, 5, 6 Spiele eine kleine Schwächephase. Aber da war der Vorsprung auch schon so groß. City war quasi schon raus. Arsenal schon voller Fokus auf die Champions League. Also von daher, da war schon klar, dass da nichts mehr anbrennt. Aber Top-Saison, ne?
Und würdest du sagen, dass Slot auch mit dieser Anpassung des Spielstils den Erfolg da noch zementiert hat oder den Erfolg noch mehr da wieder zurückgebracht hat, weil es ist ja nicht mehr ganz so viel Heavy-Metal-Fußball wie noch unter Jürgen Klopp.
Auch darüber, da will ich auch nochmal den Bogen schlagen zu Manchester City, da haben wir auch vor ein paar Wochen schon mal drüber gesprochen, dass halt der Spielstil von Pep Guardiola sehr fordernd ist. Und dass vielleicht auch jetzt die Spieler ein bisschen ausgelaugt sind, die halt schon viele Jahre auch diesen Pep Guardiola-Fußball spielen. Zumindest hört man das auch von Leuten, die da relativ nah dran sind, dass es halt bei Liverpool sehr ähnlich gesehen wird. Auch der Jürgen Klopp-Fußball, dieses dauernde Gegenpressing, immer den Ball jagen. Er sagt ja selbst irgendwie Heavy-Metal-Fußball dazu. Das kann natürlich dann auch irgendwann mal die Spieler ein bisschen schlauchen. Und Arne Slot hat es tatsächlich so gemacht, das kann man an den Statistiken sehr deutlich sehen, dass er einfach mehr auf Ballbesitz gesetzt hat. Also wenn sie im Ballbesitz den Spieler oder die das Spiel dominieren konnten, haben sie sich eigentlich am wohlsten gefühlt. Er hat aber auch in manchen Phasen immer mal wieder erlaubt, dass die gegnerischen Mannschaften den Ball haben und Liverpool sich einfach ein bisschen mehr zurückziehen konnte. Und ich könnte mir schon vorstellen, dass so Spieler wie jetzt zum Beispiel so ein Mohamed Salah schon auch davon profitieren. Das sieht man ja auch an seinen Zahlen. Das ist ja, glaube ich, einer der absoluten Top-Scorer in ganz Europa in diesem Jahr oder in dieser Saison, dass die schon noch davon profitieren, dass sie einfach nicht jedem verrückten Ball irgendwie hinterher rennen müssen, sondern halt einfach sich dann auch ihre Kraft einteilen können dafür, wenn es dann wirklich ins letzte Drittel kommt. Von daher, ich könnte mir schon vorstellen, dass da was dran ist.
Ja, spannend, spannend. Ich meine, und auch Spieler wie Salah oder Virgil van Dijk, die werden halt auch nicht jünger, das muss man ja sagen. Und denen da so ein bisschen entgegenzukommen, wenn du die Qualität eben auch haben willst und den Spielstil da so ein wenig anzupassen, macht schon auch Sinn, muss man sagen.
Ja. Was man natürlich auch einfach sagen muss, Nils, dass Jürgen Klopp, und das darf man auch nicht vergessen, der hat ja auch einfach einen Wert geschaffen in dieser Mannschaft. Ja, also als er in der Saison 2015/2016 übernommen hat, lag der gesamte Marktwert der Mannschaft bei 372 Millionen Euro. Millionen Euro. Und als Arne Slot im Sommer übernommen hat, lag der Marktwert bei 955 Millionen Euro.
Krass.
Also das heißt, sie haben also so roundabout den Marktwert verdreifacht. Und das ist natürlich schon auch das ist schon auch was, was womit Arne Slot natürlich jetzt auch arbeiten konnte. Er hat natürlich jetzt auch diese Spieler zur Verfügung gehabt, die Jürgen Klopp dann über die vergangenen, ja, 10 Jahre ja auch zusammengestellt hat oder diese Mannschaft. Und davon hat er natürlich auch profitiert. Natürlich hat Liverpool in dieser Zeit auch Geld ausgegeben. Das haben alle getan. Also natürlich ist auch dadurch der Marktwert nach oben gegangen, weil sie einfach bessere Spieler auch verpflichtet haben, klar. Aber wenn du dir so einen Trent Alexander-Arnold anguckst, der ist irgendwie aus der eigenen Jugend, ist jetzt 50, 60 Millionen wert. Sie haben Robertson, den Linksverteidiger, glaube ich, für 3-4-5 Millionen von Hull City geholt. Der war zwischenzeitlich mal der wertvollste Linksverteidiger der Welt. Also sie haben schon auch wirklich Werte geschaffen in der Mannschaft und die Spieler einfach besser gemacht über die Jahre. Und davon hat natürlich jetzt auch Slot profitiert.
Möglicherweise ist er deshalb auch sehr dankbar, denn es gab eine sehr, sehr schöne Szene. Wir erinnern uns, dass Jürgen Klopp damals im Stadion an der Anfield Road bei der großen Verabschiedung einen Song angestimmt hat und auf die Melodie von Life is Life hat er dann unter anderem getextet Arne Slot.
Na, 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 na.
Genau. Und damit hat er natürlich wunderbar die Tür aufgemacht für Arne Slot und hat den Staffelstab da sehr sympathisch übergeben. Und Arne Slot hat sich jetzt bedankt und er hat nicht nur sehr, sehr nette Worte in Richtung Jürgen Klopp gefunden, sondern eben auch im Stadion diesen Song angestimmt auf Jürgen Klopp. Klang ungefähr so:
Jürgen Klopp.
Na, 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 na. Ist schwierig, dass wir hier zusammen singen jetzt. Wir haben so ein Delay irgendwie.
Ja, ja, gut. Aber wir sind nicht zum Singen hier, wir sind zum über Fußball quatschen hier. Von daher, ich hoffe, unsere Zuhörerinnen und Zuhörer werden uns das verzeihen.
Nur nicht, dass ihr denkt, wir haben so ein beschissenes Timing. Das ist hier tatsächlich einfach durch virtuelles Meeting ein bisschen schwierig.
Ja,
aber auch das natürlich sympathisch und cool. Und wir sind ja ein Kommunikationspodcast, deswegen darf man auch solche Kleinigkeiten einfach honorieren.
Ja, absolut. Total sympathisch, auch total smart. Also beide Seiten, dass Jürgen Klopp die Fans quasi mitnimmt und sie schon mal auf den Nachfolger einstimmt und andersrum, dass sich jetzt Arne Slot da auch den gleichen Song vornimmt, um Jürgen Klopp zu danken, das ist schon cool. Das haben sie schon einfach super smart gemacht. Und das muss man ja sagen, es gibt schon gerade auch in der Premier League ja zwei Beispiele, wo es wirklich auch schwierig war, als so ein Erfolgstrainer lange Jahre da war. Also frag mal bei Manchester United, auch Arsenal hat einige Jahre gebraucht, um sich nach Arsène Wenger wieder an die Spitze zu arbeiten. Von daher, dass das so funktioniert hat, das ist schon bemerkenswert. Keine Ahnung, was jetzt passiert, weil es wird schon, die Mannschaft wird sich jetzt ein bisschen verändern müssen, auch im Sommer. Da werden auch ein paar Spieler dazukommen. Es werden auch ein paar Spieler, die weniger gespielt haben, wahrscheinlich abgegeben werden. Aber ich glaube, im Moment ist man in Liverpool da ganz zuversichtlich, wenn man auf die Zukunft blickt.
Ich glaube, kann man auch sein. Dann machen wir einen Strich unter Liverpool und kommen zu einem Thema, auf das ich mich sehr, sehr freue, mit dir zu diskutieren, Jens. Denn es ist wirklich ein Thema, wo man diskutieren kann. Ein heißes Thema.
Ja.
Kein leichtes Thema, sage ich direkt vorneweg. Und wir sträuben uns ja nie vor, sagen wir mal, kritischen Themen. Aber das Ding ist einfach, das ist nicht schwarz und weiß. Das sage ich direkt vorneweg. Aber wir steigen einfach mal ein. Es geht um Real Madrid, es geht um Antonio Rüdiger.
Ja, wir waren ja gerade bei Titel für Liverpool. Also ein Titel wird es für Real Madrid in dieser Saison nicht geben. Fangen wir mal so an. Es sei denn, sie gewinnen die Club-WM. Aber ich weiß gar nicht, zählt das in diese Saison noch? Oder ist es dann schon kommende Saison?
Ich glaube ja, aber das ist egal, weil die holen die Bayern.
Oh, alles klar, da nehme ich dich beim Wort, Nils. Ja. Wunderbar, merken. Ja, sie sind aus der Champions League rausgeflogen gegen Arsenal, mehr als verdient. Sie haben 4 Punkte Rückstand auf Barcelona bei noch 5 verbleibenden Spielen. Das könnte auch eng werden. Und seit Samstagnacht ist auch der spanische Pokal futsch. Und Real Madrid hat 2-3 in der Verlängerung gegen Barcelona verloren. Und hinterher hat auch noch einer seinen Verstand verloren. Ich glaube, man kann das irgendwie nicht anders sagen. Nämlich eben Antonio Rüdiger.
Ja. Ja, also es war kurz vor Ende. Er war bereits ausgewechselt und ja, dann gab es eine Schiedsrichterentscheidung, mit der er nicht so ganz einverstanden war. Und dann sprang er auf, nicht alleine, muss man auch sagen. Ja. Waren noch ein paar andere Spieler beteiligt, aber hat so eine Tape-Rolle, also so.
So einen dicken, fetten, womit man so ja, Bandagen also, macht und so weiter,
genau,
ja.
Genau. In Richtung des Schiedsrichters geworfen. Mhm. Und der hat dann die rote Karte gezeigt. Also kann man ja auch bekommen, wenn man auf der Bank sitzt. Und Rüdiger ist dann noch mehr eskaliert und wollte, also so sah es aus, aufs Spielfeld stürmen, musste von den Mitspielern zurückgehalten werden und hat wohl einige Dinge in Richtung des Schiedsrichters gesagt, die wir hier sehr gerne wiederholen, nämlich sowas wie Hurensohn und Missgeburt. Ja, in anderen Medien wird sowas nicht gesagt, aber sagen wir es, wie es ist. Ja, so ja. Solche Sachen hat er gesagt. Und du hast ihm ja auch angesehen, wenn du ihm in die Augen geblickt ja. hast. Also meine Güte, der ja, ja. war also, auf 180.
Ja, er war bei 10 von 10 auf der Jürgen Klopp-Skala. So, ja, also bei der Ich-reg-mich-auf-Skala. Ja, also tatsächlich weit aufgerissene Augen. Und wie du sagst, und das war halt, das klingt jetzt schon so ein bisschen schon fast ein bisschen harmlos, aber also das ist ja schon auch ein Tier, ne? Dieser Antonio Rüdiger, das ist schon auch ein Kraftprotz und da hingen dann wirklich 2, 3 Funktionäre und Spieler und aus dem Staff an ihm dran, dass er da nicht auf den Platz rennt und
ganz ehrlich, ich hätte es cool gefunden, wenn sie ihn einfach gelassen hätten. Ich hätte nämlich mal gerne gesehen, wäre er da wirklich auf den Platz gelaufen? Also ich weiß immer nicht, ob das auch von den Spielern so ein bisschen Show ist. Also der läuft doch nicht ernsthaft auf den Platz und haut den Schiedsrichter um. Oder hältst du das für möglich?
Also es gab auf jeden Fall in den vergangenen Jahren, ich kann es jetzt nicht mehr genau betimen, wann das war, aber erinnere dich an den Präsident von irgendeiner türkischen Mannschaft, der auf den Platz gerannt ist und dem Schiri eine geknallt hat und der zu Boden gegangen ist mit einem Kieferbruch oder sowas. Also das sowas so, oder und also wirklich.
Jetzt okay, es ist bin nicht ja, völlig undenkbar.
Genau, und ich bin ja auch einigermaßen häufig hier so auf den Sportplätzen rund um Mainz so unterwegs und da sieht man auch manchmal Dinge und das liest man ja auch oft genug, dass halt gerade auch Spieler auf Schiedsrichter losgehen, die dann irgendwie verfolgen und den Prügel androhen oder sie halt tatsächlich auch wirklich dann körperlich angreifen. Also das ist schon gerade, würde ich sagen, so auf den breiten Sportplätzen dieser Republik und ich glaube auch weltweit ist das so, einfach ein Thema. Von daher weiß ich gar nicht, Nils, was da hätte passieren können.
Also damit wäre ja aber wahrscheinlich seine Karriere fast beendet gewesen. Also wenn ich mir nur vorstelle, ja. er läuft aufs Spielfeld und haut dem Schiedsrichter wirklich voll eine rein, also dann wird es wirklich schwierig, noch weiterzumachen. Aber lass uns vielleicht mal bei den Fakten bleiben und lass uns da mal langsam durchhangeln. Grundsätzlich, wie bewertest du denn diese Reaktion von Antonio Rüdiger?
Also, das geht gar nicht. Da gibt's auch keine, aus meiner Sicht gibt's auch keine zwei Meinungen. Also, die Reaktion von Antonio Rüdiger ist ein absolutes No-Go. So kannst du dich nicht verhalten. Und ich meine, weißt du, natürlich gehören Emotionen dazu. Und es ist Pokalfinale. Mhm. Es ist Verlängerung. Es ist war quasi so eine 50-50 Situation vor dem entscheidenden 3-2 dann. Mhm. Aber es war auch kein glasklarer Fehler des Schiedsrichters, dass man jetzt sagen könnte, ja, das ist zumindest die Kritik am Schiedsrichter ist zumindest gerechtfertigt. Noch nicht mal das. Es war einfach eine 50-50 Entscheidung, die er für Barcelona hat laufen lassen. Und Antonio Rüdiger flippt komplett aus. Geht nicht. Ja. Musst du dich im Griff haben. Klar gehört Emotionen besonders auch zu seinem Spiel dazu. Das hat er in der Vergangenheit immer wieder bewiesen. Und deswegen würde ich sagen, ist er auch Spieler von Real Madrid. Hm. Also er hat, das gehört auch zu seinem Spiel, dieses Emotionale, dieses Aggressive, dieses sich in den Gegner reinbohren. Gibt so schöne Bilder, wie er dann so im Zweikampf ist mit Haaland noch in der vergangenen Saison und in dieser Saison wieder. Also der bohrt sich auch richtig in seine Gegenspieler rein, aber das ist zu viel. Ich meine, du kannst nicht mit so einer Tape-Rolle auf einen Schiedsrichter werfen.
Ich habe noch mal eine Nachfrage, Jens, weil ich das nicht gesehen habe. War das hier so eine kleine Tape-Rolle oder war das hier so ein Oschi?
Ja, das, also so, ja, war schon eine Tape-Rolle, ne? Da war noch ein bisschen Tape drauf.
Es gibt ja diese.
Also es war jetzt kein Taser-Film.
Nee, ich weiß schon, aber es gibt ja dieses Panzertape, diese größeren Rollen und es gibt ja diese kleinen, es war schon so eine kleinere, nehme ich an, ne?
Es war, ja, aber da war noch, also zumindest, was auf den Bildern hat man ja dieses Flugobjekt noch gesehen und es war gut zu erkennen, auch auf die Distanz hin, dass da was in Richtung Schiedsrichter fliegt, also ich sag mal so, es war schon größer als ein Feuerzeug und über Feuerzeugwürfe haben wir in den vergangenen Monaten relativ häufig gesprochen. Also wenn dich sowas am Kopf trifft, ist das blöd. Aber ganz grundsätzlich wirfst du sowas nicht in Richtung Schiedsrichter. Sorry,
und das Toni, ist halt die
das
Sache.
Geht nicht.
Ja. Genau, und das ist die Sache. Es sind natürlich zwei Dinge, über die wir hier reden müssen. Erstmal die verbalen, ich nenne es jetzt auch einfach mal Angriffe. Du bist auf dem Fußballplatz und dem Schiedsrichter solltest du nicht solche Worte entgegenschleudern und du solltest ihm natürlich vor allem keine Gegenstände entgegenschleudern, weil es ist ja wirklich so, es besteht ja Verletzungsgefahr und wir malen uns mal aus, wenn das im wahrsten Sinne des Wortes ins Auge geht, so ein Ding, was da mit Wucht angeflogen kommt, dann sieht die Sache halt auch nochmal anders aus und das nimmt er ja billigend in Kauf, wenn er was in diese Richtung schleudert und das ist tatsächlich was, was auf dem Fußballplatz so gar nichts zu suchen hat.
Ja, man muss auch sagen, wenn man die Bilder sieht, der Schiedsrichter geht so 2-3 Schritte weg und da, wo er vorher gestanden hat, kracht diese Tape-Rolle auf. Also das heißt, er hat schon gut gezielt. Und ganz grundsätzlich ging das schon dahin, wo er es hinhaben wollte.
Okay,
einfach also, eine total crazy Szene.
Und da sind wir, also wir sind uns einig, geht nicht. Dann ist jetzt aber die Frage, was ist die Konsequenz daraus? Es ist kein großes Wunder, dass sich jetzt natürlich viele, viele Experten zu Wort gemeldet haben und das Ganze einordnen. Und die meisten sehen das natürlich sehr, sehr kritisch, was Rüdiger da gemacht hat. Mal vielleicht exemplarisch Mario Basler, der bei RTL gesagt hat, ich glaube, damit hat er sich komplett ins Ausgeschossen. Er übertreibt's und ist komplett ausgerastet. Für mich ist er nicht mehr tragbar, vor allem nicht für die Nationalmannschaft. Er hat Worte benutzt, die man im Fernsehen und in der Öffentlichkeit nicht sagen darf. Der DFB, Nagelsmann, der Präsident muss reagieren. Die müssen den rausschmeißen. So, Jens.
Schöne Einordnung, ja.
Ja, aber das ist jetzt wirklich eine, finde ich, gar nicht so leicht zu beantwortende Frage. Wird Rüdiger für den DFB echt untragbar? Müssen oder müssten sie ihn wirklich rausschmeißen?
Und da sind wir jetzt bei dem schwierigen Thema, wie du es angekündigt hast. Es kommt so ein bisschen drauf an. Ich finde schon, und da muss man jetzt vielleicht mal ein bisschen mit reinnehmen, was dann jetzt passiert ist. Vielleicht können wir das dann ein bisschen besser beurteilen. Er hat sich natürlich entschuldigt. Auf Instagram hat geschrieben, es gibt definitiv keine Entschuldigung für mein Verhalten letzte Nacht. Nach 111 Minuten war ich nicht mehr in der Lage, meinem Team zu helfen und vor dem Abpfiff habe ich einen Fehler gemacht. Sorry nochmal an den Schiedsrichter und an alle, die ich gestern Nacht enttäuscht habe. So, das ist seine Mitteilung. Dann hat er ja auch mit dem DFB gesprochen, also hat mit am Sonntag mit Rudi Völler und auch mit Julian Nagelsmann gesprochen. Und was sagt Rudi Völler dazu? Wir haben es doch hier notiert. Toni ist ein klasse Spieler, aber Klasse muss er als Nationalspieler auch bei seinem Verhalten zeigen. Er fordert zu Recht Respekt für sich ein. Diesen Respekt muss er ohne Ausnahme auch anderen entgegenbringen. So, vom spanischen Verband, das wissen wir, ist er jetzt für 6 Spiele gesperrt worden. Das bedeutet, er macht in dieser Saison kein Spiel mehr und auch die ersten Spiele 2025/26 sitzt er auf der Tribüne. Vom DFB sind bisher keine Konsequenzen bekannt und übrigens auch nicht von Real Madrid. So, das nur mal, das ist jetzt Stand heute Donnerstagvormittag. Reicht das, Nils?
Du machst das ja ganz geschickt, ne? Du spielst den Ball schön an mich zurück. Also, tja, Jens, was soll ich sagen? Ich glaube, es wäre was anderes gewesen, wenn ich jetzt mal aus Sicht des DFBs mal anfange. Es wäre was anderes gewesen, wenn das bei einem Spiel der deutschen Nationalmannschaft gewesen wäre. Ich glaube, da vertritt er dann halt offiziell das Land. Und ich glaube, dann wäre das noch problematischer gewesen, da jetzt gar nicht zu reagieren. Und dann hätte er mit Sicherheit auch irgendeine Strafe vom DFB bekommen.
Und in der Vergangenheit, lieber Nils, gab es diese Strafen ja dann auch. Ja, ja, Kevin Kurani ist mal früher irgendwie abgehauen, wurde danach suspendiert, nie wieder eingeladen. Mhm. Stefan Effenberg, den Mittelfinger, können wir uns zumindest noch an die Bilder erinnern. Mhm. 1994 bei der WM hat dann wieder 4 Jahre, glaube ich, gebraucht, bis er wieder eingeladen wurde und so weiter. Mhm. Also es gibt schon Beispiele dafür, dass dann auch Spieler, die sich während eines Nationalmannschaftsspiels daneben benommen haben, dann eben auch suspendiert wurden.
Ja. Ich sag mal so, es ist halt immer die Frage, wie hoch man das hängt, auch moralisch, weil es gibt immer 2 Ebenen. Es gibt eine faktische Ebene und es gibt eine moralische Ebene. Ich glaube, der spanische Verband hat jetzt auf der faktischen Ebene entschieden. Das heißt, es gibt ein Fehlverhalten und das wird sanktioniert im Rahmen der Möglichkeiten so. Und das sind jetzt halt da 6 Spiele. Und da kann man auch sagen, damit ist es dann auch gut. Und die Frage ist halt, muss man das moralisch dann so hochhängen? Denn wo fängst du an, wo hörst du auf? Ich glaube, Jens Lehmann hat die Tage ein Interview gegeben, ich glaube bei Welt oder so, und hat halt gesagt, diese Wortwahl beispielsweise ist auf einem Fußballplatz leider völlig normal.
Ja.
Es ist natürlich immer schwierig, sich dabei erwischen zu lassen, und es ist immer schwierig, das Richtung Schiedsrichter zu sagen. Ich will damit nur sagen, wo fängst du an, wo hörst du auf? Wenn du jedes Schimpfwort beispielsweise jetzt moralisch überhöhen würdest, dann reden wir irgendwann über nichts anderes mehr. Das heißt, warte ganz kurz noch den
Gedanken.
Ja,
alles gut.
Ich würde das schon zumindest so ein bisschen trennen. Für mich ist das schwerwiegendere Vergehen tatsächlich dieser Wurf, weil das natürlich einfach eine Grenze überschreitet, die nicht überschritten werden sollte. Denn das ist wirklich ein tätlicher Angriff eines Profispielers auf einen Schiedsrichter. Und das ist natürlich einfach eine richtige Scheißaktion. Ja. Aber ich glaube, der DFB ist froh, dass das bei Real Madrid passiert ist und nicht im eigenen Interesse. Denn jetzt können sie sich zumindest so ein bisschen zurücklehnen, denn auf Rüdiger würden sie, glaube ich, sehr, sehr ungern jetzt verzichten wollen in den nächsten Monaten und Jahren. Und ich glaube, auch deswegen hält man sich da eher zurück.
Ja, ich kann den Gedanken total nachvollziehen und dennoch würde ich mir schon was vom DFB wünschen. Ich sag jetzt nicht, ladet den Rüdiger nie mehr ein, ja. Also, weil auch da, du musst schon auch die Möglichkeit haben, möglicherweise für dein Verhalten auch wieder gerade zu stehen, ja. Das war jetzt ein schwerwiegendes Vergehen, das sehe ich ganz genauso wie du. Ich sehe es auch so. Diese Beleidigungen in Richtung Schiedsrichter, die sind schon richtig, richtig blöd. Aber wie du gesagt hast, der Wurf, also wirklich ein tätlicher Angriff in Richtung des Schiedsrichters, das macht's richtig scheiße. Ja, wie du gesagt hast, richtige Scheißaktion. Von daher, ich glaube nicht, dass es jetzt damit getan ist zu sagen, ja, da hat er einen Fehler gemacht und für uns ist die Nummer jetzt gegessen. Denn du kennst ja, du bist ja genauso wie ich, Sky-Zuschauer und wir gucken ja unsere Bundesliga und so weiter. Und in wirklich jeder Werbepause kommt dieser DFB-Spot damit. Respekt und wir sind bla bla bla. Ne? Also so dieses emotional aufgeladene Fußball verbindet uns alle und wir fordern Respekt für alle. Okay, das passt wirklich nicht dazu. Ja? Also das ist wirklich so ein Zeichen, das wirst du in 10, 20, 30 Jahren werden diese Bilder immer noch gezeigt werden von dem verrückten Rüdiger, der eine Tape-Rolle Richtung Schiedsrichter schmeißt und auf den los will. Das passt nicht zusammen. Von daher, ich würde mir schon wünschen, dass der DFB da eine Aktion startet. Wie gesagt, ich bin nicht bei Suspendierung, aber du hast vorhin gesagt, es gibt da auch Graubereiche, irgendwas zwischen Nichts und Suspendierung muss man aus meiner Sicht machen. Und wenn es so ist, dass man Rüdiger mit den Schiedsrichtern zusammenbringt und keine Ahnung, also es muss jetzt wirklich bitte keine billige PR-Aktion sein oder sowas, aber dass man halt irgendwie schon auch ein Zeichen setzt oder auch sagt, hier guck mal, Rüdiger, du musst jetzt hier irgendwie eine Strafe zahlen, ist jetzt wirklich einfach nur in die Tonne gesprochen, und das kommt dann dem Schiedsrichternachwuchs zugute oder weiß der Teufel was, ne? Aber irgendwas in diesem Graubereich zwischen wir machen nichts und wir suspendieren ihn, würde ich mir wünschen, weil dafür lädt der DFB einfach dieses Thema Respekt haben zu sehr auf, um jetzt dann bei so einer Aktion gar nichts zu machen.
Ich finde diesen Ansatz mit irgendwie Richtung Schiedsrichter was zu machen oder dort, ich weiß ja nicht, wo sich Schiedsrichter so treffen auf irgendwelchen Schiedsrichterkonferenzen, dass man da vorbeigeht und wirklich das Gespräch sucht, sowas fände ich gut, weil ich glaube auch, wenn du dem jetzt sagst, hier ein paar Euro, es ist dem wirklich egal. Der hat ja das Geld und das ist dann halt einfach auch nur so eine billige Hauptsache, wir machen irgendwas.
Ja, ja, nochmal, genau. Ne? Ja.
Und ich glaube wirklich, der Rüdiger, der muss einfach mal grundsätzlich sich Gedanken machen. Ich finde auch, ehrlich gesagt, seine Entschuldigung bei Insta echt ein bisschen dünn. Ja. Also für das Vergehen, was er da ja begangen hat, hätte er sich schon 2-3 Sätze mehr Zeit nehmen können und so richtig fühle ich das auch nicht. Ja, es gibt keine Entschuldigung für mein Verhalten letzte Nacht. Nirum larum, aber. Ja,
ich habe einen Fehler gemacht.
Ja, ja, genau. Klar, ja.
Und noch aber es war nicht nur einer.
Oh ja, und vor allem nochmal sorry an den Schiedsrichter, ne? Das ist so sorry. Also, das ist so, ich bin dir auf den Fuß, ich bin dir aus Versehen auf den Fuß getreten, ja. Nochmal sorry. Also, das ist nicht so, ja, das ist ja. Zu wenig. Das ist einfach zu wenig. Und das gefällt mir dann auch nicht so gut. Also, dann soll er sich irgendwie hinstellen und ich weiß auch nicht, ob man dann nicht. Ach, ich weiß auch nicht. Also irgendwie hätte ich mir da mehr gewünscht. Und man muss ja vor allem auch ein bisschen die Historie sehen. Und ich will es jetzt gar nicht alles im Detail. Und du hast es hier so wunderbar rausgesucht, ein paar Vorfälle in der Vergangenheit. Er ist ja schon in der Vergangenheit halt öfter mal aufgefallen mit etwas übertriebenem Auftreten. Und auch vor diesem Hintergrund, meine Güte, muss er doch wissen, dass er sich da so ein bisschen mehr im Zaum halten muss.
Und also in der Vergangenheit, hast du ja schon gesagt, ist immer mal wieder was passiert. Was auffällig ist, dass sich so diese Ausraster oder diese Eklats so in diesem Halbjahr nochmal gesteigert haben. Also er hatte im Februar was, hatte dann auch jetzt im März was, jetzt wieder. Und ich habe da einen ganz interessanten Artikel beim Spiegel gelesen, die halt verweisen auf Rüdigers Umfeld. Und die sagen halt, ja, er hat, der spielt irgendwie seit einem halben Jahr oder sowas unter grandiosen Schmerzen im Knie und unter Meniskus und muss sich halt immer vor jedem Spiel irgendwie fit spritzen lassen und Tabletten nehmen und so weiter. Also er ist quasi so körperlich on the edge und deswegen ist er auch emotional so, ja, hat so eine kurze Zündschnur und so weiter. Das soll das natürlich nicht entschuldigen, aber es ist zumindest mal ein Erklärungsversuch, warum es jetzt gerade so in der Rückrunde dieser Saison zu tatsächlich 3 gravierenden Vorfällen auch rund um Antonio Rüdiger gekommen ist.
Und interessanter Ansatz. Ja, ich meine, man kennt das ja selber. Wenn man was hat, ist man ein bisschen unleidlicher.
Genau, einfach ein bisschen gereizter. Ja. Und was zumindest dafür spricht, ist, dass es ja von gestern oder vorgestern auch schon Bilder aus der Klinik gibt über seinen Insta-Account, wo er sich direkt auch nach dem Spiel hat am Knie operieren lassen. Also er wusste wahrscheinlich, hey, die 4-5 Spiele, die jetzt kommen, da werde ich keins mehr machen von in dieser Saison. Also gehe ich das jetzt an. Und ja, das Problem war halt, das kann man in diesem Spiegelbeitrag auch lesen, dass halt Real natürlich auch sehr viele Verletzte in der Innenverteidigung hatte und sie hatten schlichtweg niemanden mehr. Und wir kennen das natürlich bei Real, der Erfolgsdruck ist brutal hoch, sodass er da immer körperlich an seine Grenzen und auch weit darüber hinausgehen musste und dass deswegen auch so eine emotionale Gereiztheit dazu kam.
Und ergänzender Gedanke, das ist wahrscheinlich dann umso mehr ärgerlich, wenn du das Gefühl hast, ich gebe hier alles. Ich schinde mich und spiele hier mit Schmerzen. Und dann raubt mir so eine Missgeburt, so ein Hurensohn hier den Sieg mit so einer Fehlentscheidung. So muss es sich ja in diesem Moment für ihn angefühlt haben.
Ja. Und vielleicht, warum hat sich das in dem Moment auch so angefühlt? Weil Real Madrid in den vergangenen Monaten auch einfach brutal Stimmung gegen die Schiedsrichter macht. Also das ist jetzt wirklich kein Einzelfall, dass Real Madrid gegen die Schiedsrichter irgendwie so ein großes Thema geworden ist. Sie haben, also nur ein Beispiel, sie haben vor dem Spiel im clubeigenen Real Madrid TV Szenen des Unparteiischen veröffentlicht, der jetzt dieses Copa del Rey Finale gepfiffen hat, wo er dann quasi Fehler gemacht hat und haben diese aneinander geschnitten und haben halt vorher schon gesagt, ja, und guck mal, dieser Depp, der pfeift uns. Ja, das kann doch nichts werden. Der macht doch ständig Fehler. Was sollen wir mit so einem Schiedsrichter? Und das ist das natürlich schwierig, ne?
Ey, das ist nicht nur schwierig, Jens. Ich finde, das geht überhaupt nicht. Ja, genau. Weil dem Rüdiger kannst du immer noch zugute halten, dass er halt da voll emotional ist und dass das Hirn da ein bisschen ausgeschaltet ist in solchen Situationen. Aber wenn du so einen Beitrag produzierst und das sind Leute, die nicht gerade auf dem Spielfeld stehen oder 120 Minuten Fußball gespielt haben, also die haben Zeit genug, sich zu überlegen, was richtig ist und was falsch ist. Und das geht überhaupt nicht, dass du da eine einzelne Person anprangerst. Du könntest von jedem Spieler irgendwas zusammenschneiden mit seinen beschissensten Szenen und allen Fehlern, die er gemacht hat. Und dass das der spanische Verband durchgehen lässt, also das finde ich, das müsste richtig hart sanktioniert werden. Genau. Und ich meine, mal abgesehen davon, dass du dir gleich eine schöne Ausrede zurechtlegst dafür, dass es nicht irgendwie funktioniert. Und das stachelt so die Fans auf gegen einen Schiedsrichter. Und ich meine, man darf ja nicht vergessen, so ein Schiedsrichter ist halt verdammt nochmal auch eine Privatperson, auch ein Mensch, der, ja, es klingt total bekloppt, aber Gefühle hat, der eine Familie hat. Das macht man nicht.
Ja, absolut. Und das ist halt keine Ausnahme gewesen. Das ist wie so eine Art Kampagne in den vergangenen Monaten auch gewesen. Im Februar gab es dann auch, um nur ein Beispiel nochmal zu nennen, da haben sie den Schiedsrichter öffentlich vorgeführt, der halt quasi Jude Bellingham vom Platz gestellt hat, weil dieser Fuck you in Richtung des Schiedsrichters gerufen haben soll. Hm. Er sagt selbst, er hätte nur Fuck off gerufen.
Hey, toll.
Okay, hey, viel besser, Jude. So, und dann gab es ja schon hinterher riesengroße Beschwerden und so weiter. Und dann haben sie auch auf die Schiedsrichter wieder über Real Madrid TV dann wieder auch Szenen von ihm rausgesucht und so weiter und haben den richtig diffamiert. Und das ist so eine richtige, und das hat sich über die vergangenen Wochen und Monate dann immer mehr hochgeschaukelt. Und ich glaube, im Endeffekt, das kommt doch dann auch bei den Spielern an. Naja, und vielleicht, das sorgt dann auch dafür, dass so eine 50-50 Entscheidung, die halt so fallen kann, wie sie fällt, dann schon richtig, die wollen uns hier betrügen, wahrgenommen wird, wie jetzt in diesem Fall. Und dann bei Antonio Rüdiger irgendwie die Lampen ausgehen. Also das ist schon krass. Und das ist schon eine Art der Kommunikation. Das ist schwierig. Und das muss ich auch sagen, das ist Real Madrid als größtem Verein dieser Welt so, was so Strahlkraft oder sowas angeht. Sorry, Nils, ich weiß, die Bayern sind da auch in der Top 3, würde ich mal alles sagen, gut, weltweit. Aber Real Madrid würde ich schon als den größten Club dieser Welt bezeichnen. Das habt ihr nicht nötig und das dürft ihr nicht machen, weil das, was ihr tut, das sehen Milliarden auf dieser Welt. Ja.
Und ich finde, du hast hier so ein Zitat rausgesucht. War das von dem Schiedsrichter?
Das war von dem Schiedsrichter. Das ist ein Baske. Der hat einen sehr komplizierten Namen. Deswegen haben wir uns beide bisher noch nicht getraut, ihn auszusprechen.
Nee, ich mach's auch nicht.
Genau. Sorry dafür. Aber ja, genau. Das ist das Zitat von ihm, ja.
Ich lese das mal vor. Er hat vor dem Endspiel wirklich schon mit Tränen gesagt, wenn ihr Kind in die Schule geht und andere ihm sagen, sein Vater sei ein Dieb, und es dann weinend nach Hause kommt, dann ist das krass. Ich sage meinem Sohn immer, dass sein Vater ehrlich ist und dass er Fehler machen darf, so wie jeder Sportler. Und das kann ich mir so gut vorstellen, Mann, wie sich das anfühlt, ne? Wenn dein Kind dann weint, weil es von anderen Kindern da irgendwie geärgert wird und der Vater wird beleidigt und das einfach nur, weil es da so eine Hetzkampagne gibt. Und dieses Bild, was da von Schiedsrichtern gezeichnet wird, ich finde, das geht halt nicht. Meine Güte, gehen wir doch einfach mal vom Normalfall aus. Und der ist, die versuchen ihren Job so gut wie möglich zu machen, weil sie natürlich in der Zukunft auch noch Spiele pfeifen wollen. Und da hat keiner ein gesteigertes Interesse daran, jetzt parteiisch zu sein für die eine oder andere Mannschaft. Und deswegen finde ich das so daneben, was Real Madrid da macht. Und darüber sollte man viel mehr reden als über den Ausraster von Rüdiger, der auch schlimm genug ist und hat auch seine Berechtigung, dass wir da lange drüber quatschen. Aber wie gesagt, das von Clubseite und nicht aus der Emotionalität heraus, das verstehe ich überhaupt nicht.
Ja, sondern da scheint wirklich eine Strategie dahinter zu stecken. Und das ganze Ding ging auch noch einen Schritt weiter. Und ich glaube, dann schließen wir das Thema auch ab. Sie haben nämlich dann hinterher, also es war eine öffentliche Pressekonferenz vor dem Pokalspiel, wo er diese Worte gesagt hat, die du eben zitiert hast. Und da ist er wirklich in Tränen ausgebrochen. Und was macht Real Madrid hinterher? Ja, guck dir den an, den können wir doch jetzt nicht für das Finale pfeifen lassen. Sie haben sich beim spanischen Fußballverband darüber beschwert, dass dieser Schiedsrichter, der ja auch offensichtlich emotional labil ist, doch nicht so ein Spiel pfeifen dürfte und haben sich dafür eingesetzt, dass er abgesetzt wird. Der spanische Verband hat dann gesagt, nee, alles klar, haltet die Klappe, ne, der pfeift. Aber so Real gegen die Schiedsrichter, Das ist schon krass.
Ja. Ist echt stillos. Das muss man wirklich sagen. Richtig stillos. Und viel schlimmer als das, was der Spieler da macht. Und ich habe übrigens auch gelesen, beim Postillon, und wir wissen, da steht immer die Wahrheit, einen Kommentar von Antonio Rüdiger, der gesagt hat, ich verspreche, an meinen Aggressionsproblemen zu arbeiten, ihr Hurensöhne und Missgeburten.
Um die Begriffe zumindest auch ein drittes Mal zu nennen.
Ja, ich finde, genau, die anderen schleichen da immer so drum rum. Ich finde es gut, wenn wir es aussprechen. So, aber du hast gesagt, komm, okay, reicht zu dem Thema, aber spannend.
Ja, ich meine, ein bisschen Real haben wir auch bei unserem kommenden Thema noch drin. Wir haben uns nämlich Bayer Leverkusen nochmal vorgenommen, weil das ist natürlich jetzt super spannend. Also, Real holt keinen Titel. Carlo Ancelotti hat eigentlich noch Vertrag bis 2026. Mhm. Wird er den erfüllen? Wird er den nicht erfüllen? Wer wird sein Nachfolger? Mhm. Vielleicht ein gewisser Xabi Alonso von Bayer Leverkusen. Ja.
Es sieht ganz schwer danach aus. Also ich habe zwar gestern gelesen, dass es bei Ancelotti ein bisschen hakt in den Verhandlungen mit der brasilianischen Nationalmannschaft, denn da sollte er ja eigentlich hingehen. Und dann gibt es noch ein bisschen Knatsch mit Real, ob es da quasi eine Art Entschädigung gibt dafür, dass er früher geht, denn die Realverantwortlichen sagen, du willst doch gehen, und er sagt, nee, ihr wollt doch, dass ich gehe. Also die Frage, kriegt er jetzt nochmal 4 Millionen auf die Hand oder nicht? Also da muss man mal gucken, wie es weitergeht. Aber es sieht tatsächlich so aus, als ist Ancelotti in der nächsten Saison kein Trainer mehr bei Real, und dann wird der Posten frei. Und wir wissen ja, dass Xabi Alonso eigentlich immer gesagt hat, dass nur wenige Vereine für ihn in Frage kommen, und das sind die großen Vereine, für die er gespielt hat, und das sind die Bayern, die brauchen momentan keinen Trainer, das ist Liverpool, die brauchen auch keinen Trainer, und dann bliebe noch Real Madrid, und die brauchen einen Trainer.
Ja, und so langsam merkt man auch, dass bei Bayer Leverkusen die Jungs und Mädels da vor Ort mal auch eine Entscheidung haben wollen. Also klar, er hat noch Vertrag bis 2026, das ist alles klar, aber wir wissen selbst, wenn Real Madrid ruft, dann wird da eine Lösung gefunden werden. Und so dieser Eiertanz, der da gerade um Xabi Alonso so läuft, das finden die Verantwortlichen gar nicht gut. Und sogar Robert Andrich hat jetzt nach dem Spiel am Wochenende gesagt, also dass uns das nicht belasten würde, das kann man nicht so sagen. Mhm. Also er sieht schon auch, dass der Trainer da jetzt mal eine Entscheidung treffen muss. Und Fernando Caro hat es ja die Tage auch schon gesagt. Also von daher, da warten jetzt eigentlich alle darauf, dass Xabi sich mal final bekennt.
Und ich gehe fest davon aus, dass der eigentlich schon seit Wochen, wenn nicht Monaten, weiß, dass der Weg dahin geht. Aber das kann man natürlich noch nicht kommunizieren, weil jetzt nicht klar war, wie geht die Saison bei Real zu Ende. Wenn das jetzt super erfolgreich mit Ancelotti gewesen wäre, dann hättest du den natürlich jetzt nicht abgesetzt. Und ich glaube, das musste man jetzt einfach abwarten, wie die Entwicklung ist. Aber ich glaube, das ist für Xabi auch völlig okay, jetzt 2 Jahre da in Leverkusen. Und ich meine, ein bombastisches Jahr, das zweite, ja, okay. Aber ich glaube, dann ist auch gut, oder, mit Leverkusen. Und er hat die Möglichkeit, da jetzt in ganz andere Sphären aufzusteigen. Warum soll er das nicht auch tun?
Ja, man muss ja auch sagen, also Bayer Leverkusen zum deutschen Meister zu führen oder zum deutschen Meistertitel zu führen, das ist schon auch ein Riesenschritt. Das muss man schon auch sagen. Klar, ist er jetzt noch kein super erfahrener Trainer, aber wenn du es schaffst, in einer der Top 5 Ligen quasi den Rekordmeister vom Thron zu stoßen und mit einer Mannschaft, die in der Saison davor noch lange Zeit gegen Abstieg gespielt hat, dann da den Meistertitel zu holen, da kannst du schon sagen, ein bisschen was hat er drauf, glaube ich. Also von daher gibt es natürlich schon auch die Stimmen, kann jetzt Xabi Alonso Real, also ist er schon reif genug dafür, aber ich würde das genauso sagen, er hat es bei Leverkusen bewiesen und jetzt ist es quasi der nächste Schritt.
Ja, es ist natürlich ein großer Sprung von Leverkusen zu Real Madrid, frag mal Flo Wirtz, aber ich glaube auch, er ist so schlau, also der kriegt das hin. Ich bin mir relativ sicher, er kriegt das hin, und er ist ein cooler Typ, er ist ein entspannter Typ, es wäre ihm irgendwie auch zu wünschen, dass das klappt. Aber es wäre auch Leverkusen zu wünschen, dass jetzt dann bald mal Klarheit herrscht. Und das ist ja nicht die einzige Personale, die wie ein Damoklesschwert über dem Verein schwebt. Flo Wirtz habe ich gerade angesprochen. Da ist die Situation halt ein bisschen unübersichtlicher. Dieser Tage gab es jetzt mediale Gerüchte, dass sich die Wirtz-Seite mit dem FC Bayern über einen Wechsel mündlich geeinigt haben soll. die Leverkusen haben natürlich sofort drauf reagiert und haben das als eine Ente bezeichnet, die tausendste. Also ich glaube, bei Leverkusen ist man mittlerweile schon so ein bisschen genervt von dem Thema. Und Sportgeschäftsführer Simon Rolfes sagte jüngst auch, es gibt keine Entwicklungen, die auf einen Wechsel hindeuten. Naja, okay.
Ja, Fernando Caro hat auch mal reagiert auf die ganzen Schmeicheleien, die vor allen Dingen in den vergangenen Wochen und Monaten von Kalle Rummenigge und Uli Hoeneß kamen, die natürlich gesagt haben, wir wollen, also durch die Blume, wir wollen Flo Wirtz bei den Bayern und zwar so schnell wie möglich. Hat er jetzt auch gesagt, dass er das Verhalten jetzt nicht so gut fand, dass die Bayern da öffentlich immer wieder über seinen Spieler oder über den Spieler von Bayer Leverkusen gesprochen haben. Und wir haben das ja hier auch schon mal gesagt. Das stimmt auch. Da gebe ich ihm absolut recht. Er hat sogar gesagt, es sei eine Show. Die erzählen so viel. Eigentlich gehört sich das nicht. Mhm. Und ich finde auch, da hat er recht. Ja, also
ja.
Da müssen die Bayern wirklich, die können hinter den Kulissen ihre Hausaufgaben machen, können mit der Wirtsseite sprechen. Ich glaube, das ist im Profifußball gang und gäbe. Aber es gibt ja eigentlich diese Regel, äußere dich möglichst nicht über Spieler von anderen Vereinen. Die haben die Bayern halt eben nicht eingehalten. Und da hat Caro schon recht.
Ich glaube, das sollten sich die Bayern einfach mal andersrum vorstellen. Vielleicht gehen wir mal ein paar Wochen zurück, als der Vertrag mit Musiala noch nicht unterzeichnet war. Wenn dann jetzt andere Verantwortliche von anderen Vereinen sich regelmäßig wirklich so süffisant Richtung des Spielers geäußert hätten, nach dem Motto, ist schon ein schöner Spieler und das wäre schon nicht schlecht, wenn der hier. Also ich glaube, da wäre man auch pissig an der Säbener Straße geworden.
Auf jeden Fall.
Ja, also das sollte man nicht machen. Und gut, ist ja immer die Frage, wer diese Äußerungen tätigt. Max Eberl beispielsweise hat jetzt auf der letzten PK ja klar darauf hingewiesen, er hat den Ball da immer flach gehalten und da kann man
stimmt
nichts
auch
gegen sagen.
Ja, genau, auch so.
Genau. Aber klar, die eine oder andere Aussage aus der Chefetage kam auf jeden Fall. Man muss jetzt gucken, wo es Wirtz hinzieht, wenn es ihn überhaupt wegzieht. Also wir wissen, er hat Vertrag bis 2027 bei Bayer Leverkusen. Angeblich will sein Vater, will das Umfeld gerne den Schritt Richtung Bayern München, wobei ja auch Man City und Real Madrid interessiert sein sollen. Aber selbst wenn sich jetzt die Spielerseite mit den Bayern geeinigt haben, müssen die Bayern ja noch eine Lösung mit Leverkusen finden. Und nach all den Giftpfeilen, die da so in den letzten Monaten hin und her geflogen sind, könnte ich mir vorstellen, dass die Leverkusener das den Bayern dann nicht so leicht machen werden.
Ich glaube auch, die Verhandlungen werden alles andere als einfach, wenn das wirklich dazu kommen sollte. Von daher.
Und ganz kurz jetzt, ein Gedanke noch. Ist das nicht auch was, was man sich vielleicht mal hinter die Ohren schreiben sollte, dass eben, sagen wir mal, solche öffentlichen Äußerungen beispielsweise am Ende auch wirklich teuer werden können, wenn du dann nämlich eine Gegenseite sitzen hast, die einfach angepisst ist und sich denkt, ey, seit Monaten hier dieses Getue, haltet doch einfach den Mund. Wenn es dann Vertragsgespräche gibt, das ist ein normaler Vorgang, dann führen wir die, aber wenn wir vorher uns nicht schon auf den Schlips getreten fühlen, läuft das vielleicht alles ein bisschen entspannter ab und uns geht nicht schon so das Messer in der Tasche auf, wenn ihr da zur Tür reinkommt.
Ja, und der Preis steigt nicht. Weil wenn du die ganze Zeit davon sprichst, dass der beste deutsche Spieler und so weiter, dann ist ja auch klar, dass Leverkusen jetzt nicht sagt, ja, also, entschuldige, ne, bester deutscher Spieler, das lassen wir uns hier auch mal ordentlich bezahlen. Ich meine, hätten sie bei Flo Wirtz natürlich sowieso. Und wenn du mal City, Real und Bayern, wenn das die drei sind, die um Flo Wirtz buhlen, dann ist da ja auch ein kleines bisschen Geld zur Verfügung. Mhm. Also ich glaube, die haben auch alle tiefe Taschen. Von daher, ja. Also
aber
alles
was glaubst
andere
du denn?
Ist schlau.
Wird das passieren? Also kommt Wirtz wirklich zu den Bayern und passiert das schon diesen Sommer?
Mann, das hast du mich vor zwei Wochen, da haben wir vor zwei Wochen noch drüber gesprochen. Jetzt habe ich vergessen, was ich vor zwei Wochen gesagt habe.
Oh ja, da müssen wir nochmal zurück, nochmal zurückhören.
Ach, ich hab irgendwie das Gefühl, dass es nicht die Bayern werden.
Echt?
Also es verdichtet sich schon ganz schön und ich meine, wir hatten wirklich schon das ein oder andere Mal das Thema und es scheint immer mehr in Richtung Bayern zu laufen, zumindest hat man das Gefühl, aber ich glaube auch, dass City im Sommer ein bisschen was machen wird und was machen muss und gerade auf diesen Zehner-Positionen, da werden sie mit De Bruyne jemanden verlieren, mit Bernardo Silva jemanden verlieren, wahrscheinlich Jack Grealish noch jemanden verlieren. Da würde schon so eine Planstelle frei werden. Und warum die nicht mit dem besten deutschen Spieler füllen?
Na gut, also dass City das wollen würde, das steht außer Frage. Ja. Aber ich glaube tatsächlich, ich meine, Wirtz ist echt noch jung, ne? Dieses, weil du vorhin der nächste Schritt, ich glaube, Bayern München ist halt der nächste logische Schritt für ihn, weil es ist immer noch Deutschland, es ist keine andere Kultur, es ist keine andere Sprache und es ist trotzdem ein anderes Level. Mhm. Und er hat da halt echt auch schon die Chance, alles zu gewinnen. Und gerade im Doppelpack da mit Musiala, das könnte schon so ein richtig pervers gutes Mittelfeld sein. Mhm. Also warum nicht? Du bist nicht so weit weg von der Familie und so weiter. Das sind ja lauter so Faktoren, die gerade für einen jungen Mann dann nicht so unentscheidend sind. Also ich könnte mir schon gut vorstellen, dass er bei Bayern landet, wenn die das finanziell stemmen können. Und ich glaube, wenn sie es gar nicht könnten, dann hätten sie sich nicht so oft in seine Richtung geäußert, auch wenn es wahrscheinlich dann wehtun wird, das Geld auszugeben. Aber ich glaube schon, dass das gehen wird. Aber oh Gott, also auf die Verhandlungen hätte ich aus Bayern-Sicht auch keinen Bock. Ich glaube, das wird sehr unangenehm mit Rolfes und ich weiß nicht, Caro, weiß nicht, ob der da mit am Tisch sitzt, wahrscheinlich nicht, aber
wenn es um diesen Spieler geht, vielleicht schon. Vielleicht und schon, wer weiß, vielleicht spielt ja dann Flo Wirtz kommende Saison, du hast schon gesagt, mit Musiala, aber auch mit Leroy Sané. Ja. Denn da scheint es immer wahrscheinlicher zu werden, zu sein, dass er einen Vertrag unterschreibt.
Sieht danach aus. Wird kolportiert medial, dass er zu geringeren Konditionen jetzt weitermachen kann. Also ich habe mal gelesen, ich glaube 10 Millionen Grundgehalt nur und das ist fast eine Halbierung. Ja. Aber er kann wohl mit Boni dann auf 14 bis 16 Millionen kommen. Ich muss übrigens sagen, dass ich dieses Prinzip mit Boni da zu arbeiten bei den Spielerverträgen eigentlich echt auch total sinnvoll finde. Also für alle Seiten, weil die Spieler müssen sich dann halt auch ein bisschen strecken und man muss ja auch fairerweise sagen, auch aus Vereinssicht, wenn sich jetzt ein Spieler halt ein halbes Jahr verletzt, ich dachte, da kann keiner was dafür, auch nicht der Spieler, aber halt auch nicht der Verein, der dann trotzdem die Millionen da überweist, aber halt so gar nichts von diesem Spieler hat. Und deswegen finde ich das eigentlich gut. Ich weiß nicht, an was das geknüpft ist, diese Boni, aber ich gehe davon aus, dass das vor allem Spielzeiten sind. Vielleicht auch Assists oder keine Ahnung was, Tore, don't know. Also Torbeteiligung im weitesten Sinne. Ich finde es aber sinnvoll und ich finde es auch gut, dass sie Sané halten wollen. Also du weißt, ich bin sehr, sehr kritisch immer wieder mit ihm gewesen.
Immer wieder, ja.
Ich glaube aber trotzdem, du kriegst auf dem Niveau schwierig jemanden, der weniger kostet, um es mal ganz klar zu sagen. Und ich meine, ne, die genialen Flügelstürmer, die sind auch nicht im Überfluss vorhanden. Ja, und ich glaube, es ist einfach eine dauernde Aufgabe, eine Sisyphus-Arbeit vom Trainer Sané in den Arsch zu treten. Es ist einfach so. Und ihn immer wieder daran zu erinnern, dass er eben auch defensiv arbeiten muss. Und trotzdem, ja, ich kenne ihn nicht persönlich, deswegen will ich gar nicht so viel über sein Ego und so weiter immer sagen, aber er hat Fähigkeiten und wenn er jetzt mit ein bisschen weniger Geld zufrieden ist, ist das, glaube ich, gut für alle.
Und wenn ich das richtig gehört oder gelesen habe die Tage, hat er ja jetzt mehr als 10 Tore auch in dieser Bundesliga-Saison geschossen. Das erste Mal, dass ihm das gelungen ist. Mhm. Und vor allen Dingen im Moment macht er ja schon auch einen durchaus okayen Eindruck, wie du sagst, immer. Ja. Also man hat immer das Gefühl, es geht noch mehr. Es muss noch mehr gehen bei einem Spieler von dem Potenzial.
Und ja, Konstanz halt.
Ja, Konstanz, ja.
Das ist das große Thema bei ihm, ja. Und wer übrigens scheinbar nächstes Jahr nicht mehr bei Bayern spielt, ist Eric Dier. Das hätte ich jetzt gar nicht gedacht, aber offensichtlich wechselt Dier zu AS Monaco, wo er scheinbar ein bisschen mehr verdient, scheinbar ein bisschen mehr spielt.
Ja, da lebt sich bestimmt auch nicht so ganz blöd.
Ich meine, in München auch nicht, ne? Aber ja, ich glaube, in Monaco hält man es auch aus. Ja. Was natürlich dann aber ein paar Fragen aufwirft in der Innenverteidigung. Und da wird dann plötzlich Jonathan Tah von Leverkusen wieder interessant. Ich glaube, der ist ja aber ablösefrei dann im Sommer sogar zu haben. Ne? Und da reißen sich die Top-Clubs auch drum. Also der kann sich jetzt aussuchen, wo er hingeht. Aber ich glaube, die Bayern hätten nichts dagegen, noch einen Nationalspieler mehr in ihren Reihen zu haben.
Ja, absolut. Ja, ich glaube, Jonathan Tah, ich bin mal gespannt, ob der ihnen das übel nimmt, dass sie im vergangenen Jahr den eigentlich schon fest eingeplanten Transfer von Leverkusen zu den Bayern dann wegen so ein paar Millionchen irgendwie haben platzen lassen. Mhm. Man hat ja relativ häufig jetzt auch schon Barcelona gehört, aber gut, Barcelona hat immer wieder auch aufgrund ihrer finanziellen Schwierigkeiten natürlich auch Themen damit, die Spieler überhaupt zu registrieren. Also von daher weiß ich auch gar nicht, ob er sich das dann antut, aber er hat natürlich mit Hansi Flick da auch einen deutschen Trainer und Ansprechpartner vor Ort. Ach, ja, werden wir sehen. Bin gespannt. Aber bei den Bayern wird was passieren müssen, klar. Wenn Eric Dier geht, der so als Notlösung jetzt auch im Moment sehr gut funktioniert, zumindest bei den Spielen, die sie halt jetzt noch haben, auf dem Niveau, das klappt ganz gut und hat er auch gegen Mainz getroffen, gegen Inter Mailand getroffen, zweimal hintereinander auch mit dem Kopf. Von daher, der wird schon eine Lücke in den Kader reißen. Und da haben sie ja aber die Möglichkeiten, da noch jemanden nachzuziehen. Ich glaube auch. Ja.
Ja, es wird sich ein bisschen was tun, aber man muss natürlich sagen, der Abschied, der am schwersten wiegt im Sommer bei den Bayern, ist natürlich der von Thomas Müller. Fußball Deutschland weint und das zu Recht. Ja, jetzt hat er gerade sein 500. Bundesligaspiel gemacht, das ist schon Wahnsinn. Also was der für Rekorde gebrochen hat, crazy, und wir machen keinen Hehl draus. Wir hätten ihn natürlich gerne noch ein paar Spiele länger im Trikot der Bayern gesehen, aber gut, so ist es. Und was soll ich sagen, wir haben treue Hörer des Stadionsprechers, ich fange mal so an, kennen natürlich unser Intro, unser Outro sehr gut, und ihr wisst, dieses Intro-Outro wurde von unserem lieben Freund Jan konzipiert und eingesungen und Jan macht nicht nur gute Podcast-Intros, sondern Jan macht auch so einfach grandiose Musik, und deswegen mache ich mit dem Jan zusammen Musik als Y-Set, also so heißt die Band, wer es mal bei den Streaming-Diensten suchen möchte, Y, also wie, warum auf Englisch, und Set, S-E-T, mit einem Fragezeichen, Y-Set. Und wir machen regelmäßig Mucke, haben im Februar ein Album rausgebracht, danach auch noch einen schönen Song über die AfD zur Bundestagswahl, und wir haben es uns nicht nehmen lassen, Thomas Müller einen kleinen Song zu widmen mit dem Titel Radio Müller, und der ist jetzt in der vergangenen Woche erschienen, und wir haben uns gedacht, also wäre doch schade, euch den hier vorzuenthalten beim Stadionsprecher, oder
Jens? Auf jeden Fall. Es war ja ursprünglich sogar so geplant, dass wir die Weltpremiere dieses Songs vergangene Woche hier machen wollten. Nur hat es halt vergangene Woche nicht hingehauen, dass wir hier einen Podcast aufnehmen. Deswegen jetzt quasi, sagen wir mal, als Weltpremiere in einem Podcast.
So, ja? Genau. So, richtig.
Also
richtig.
Wir haben wir diesen Song für euch hier mitgebracht. Und ja, Nils hat ja eben schon ein bisschen was erzählt, wie das so kam. Und ich muss das halt auch sagen, ja, ich kenne Jan jetzt auch schon viele, viele, viele Jahre. Ein unfassbar guter Musiker. Nils, ein unfassbar guter Texter. Das passt einfach zusammen. Von daher, hört euch den Song an, nehmt euch diese 3,5 Minuten sind es, glaube ich, die noch kommen, hört da rein, klickt bei Spotify, folgt Y-Set, hört euch das auf YouTube an, verbreitet das weiter in eurem Netzwerk, wenn euch der Song gefällt, verbreitet den Song weiter, wenn er euch nicht gefällt, einfach weiter verteilen, wir freuen uns drauf, ich freue mich für Nils und Jan, wenn möglichst viele Leute diesen Song zum Beispiel über Spotify hören, dann können sie sich vielleicht am Ende des Jahres Eis von kaufen. Das wäre doch schön.
Das wäre doch schön, genau. Wir werden damit auf jeden Fall nichts verdienen. Das kann ich euch sagen. Deswegen hört euch das Ding einfach an, wenn er euch gefällt. Und es gibt auch noch ein Lyric-Video bei YouTube, wenn ihr den Text mitlesen wollt. Jetzt hier ohne Text, aber in voller musikalischer Schönheit. Und damit sagen wir auch ciao, ciao. Es war eine lange Folge, aber Freunde, es war eine Jubiläumsfolge. Deswegen bleibt in Feierlaune. Bleibt bitte anders als Antonio Rüdiger immer schön entspannt. Und bleibt einfach auch musikalisch beschwingt. Das war's von uns. Wir sehen uns, hören uns beim nächsten Mal. Ciao, ciao.
Ciao. Thomas Müller.
Vom Pellerrasen an die Sendlerstraße. Thomas will's mit jeder Faser. Jederzeit in jeder Phase kämpft sich rein der Schlags. Denn zwei Kämpfe waren selten sein. Im Bauch ein Brust aus Hirnen und dann helfen seine Elfenbeine. Außenriss und Vollspann von der Pike aufgelehrt, dass jede Siegesserie nur bis zu einer Niederlage währt, dass manche große Chance leider nie wiederkehrt und dass jede Krise endet, nur zwei Siege weit entfernt. Weder mit noch Gegenspieler, niemand schafft es hinauszuschalten. Radio Müller läuft immer kaum zu Minuten, kaum zu halten. Wenn er mal gefallen ist, bestimmt nicht auf den Mund. Seine Worte sind wie seine Elfer immer auf dem Punkt. Messi ist Messias, aber Müller ist für Fans ein Gott. Ein Champion hat den Henkelpott und ist doch als Mensch noch top. Es läuft und läuft für immer Radio Müller. Es läuft und läuft für immer Radio Müller. Es läuft und läuft für immer Radio Müller. Sie endet nicht die Sendezeit, der Mensch und die Legende bleibt. Es läuft und läuft für immer Radio Müller. Es läuft und läuft für immer Radio Müller. Es läuft und läuft für immer Radio Müller. Sie erinnert nicht die Sendezeit der Menschen, die liegt. Schon der Tiger wusste Müller, der kann reden ohne Ende. Doch nicht aus diesem Grund ist er eine lebende Legende. Schaut nur auf die Titel, die Trophäen sprechen Bände. Die Fußballwelt, sie trauert, bitte geh noch nicht in Rente. Weltmeister, Trippelsieger, Phänomen und Leitfigur. Raumdeuter, Club-Ikone, hier ist an mir ein Rangkultur. Riesenstar, Rekordebrecher, nie ein Mann für halbe Sachen. Plus er hatte selten Schalke, doch immer den Schalke im Nacken. Wer kommt an den Jungen ran? Er bleibt immer unser Mann. Reitet er jetzt auch vom Grün Richtung Sonnenuntergang. Doch er wird auf anderen Sendeplätzen schön den Frieden stören. Du bleibst unvergessen, Thomas, danke und auf Wiederhören. Messi ist Messias, aber Müller ist für Fans ein Gott. Ein Champion hat den Henkelpott und ist doch als Mensch noch top. Es läuft und läuft für immer Radio Müller. Es läuft und läuft für immer Radio Müller. Es läuft und läuft für immer Radio Müller. Sie endet nicht die Sendezeit, der Mensch und die Legende bleibt. Es läuft und läuft für immer Radio Müller. Es läuft und läuft für immer Radio Müller. Es läuft und läuft für immer Radio Müller. Sie endet nicht die Sendezeit, der Mensch und die Legende bleibt. Es läuft und läuft für immer Radio Müller. Es läuft und läuft für immer Radio Müller. Es läuft und läuft für immer Radio Müller. Sie endet nicht die Sendezeit, der Mensch und die Legende bleibt. Es läuft und läuft für immer Radio Müller. Es läuft und läuft für immer Radio Müller. Es läuft und läuft für immer Radio Müller. Sie endet nicht die Sendezeit, der Mensch und die Legende bleibt.